Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Und mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Deutschland heute. Tja, ist es nun rot-rot-grün oder übernimmt in Bremen heute vielleicht doch eher rot-grün-rot die Macht? Man hört und liest ja jedenfalls beides immer wieder. Ich persönlich finde, Rot-Rot-Grün geht mir irgendwie leichter von der Zunge, aber wenn es um die Kräfteverhältnisse bei der neuen Landesregierung in Bremen geht, tja, dann liegen die Grünen nun mal ganz klar vor den Linken. Also wohl besser doch Rot-Grün-Rot. In der Bürgerschaft in Bremen wurde heute jedenfalls der neue Senat gewählt. Eines unserer Themen jetzt bei Deutschland heute. Außerdem geht es bei uns heute um jüdisches Leben in Berlin und um Gefängnisse in Nordrhein-Westfalen, die sich auf den Umgang mit IS-Rückkehrern vorbereiten. Auf manchen Schulhöfen wird das Wort Jude inzwischen wieder als Schimpfwort gebraucht. Synagogen und jüdische Friedhöfe werden mit Hakenkreuzen beschmiert und immer wieder sorgen auch Attacken auf jüdische Mitbürger für Schlagzeilen. Gerade gestern beispielsweise die Geschichte von einem 55-jährigen jüdischen Mann, der wohl in Charlottenburg von zwei Unbekannten attackiert wurde. Aber auch Antisemitismus kann sich subtiler zeigen, in überkommenen Klischees beispielsweise, die selbst von Zeitschriften wie dem Spiegel gelegentlich bedient werden. Sebastian Engelbrecht über jüdisches Leben in Berlin zwischen Klischees und Antisemitismus.
Freitagabend in einer Synagoge in Berlin-Wilmersdorf. Rabbiner Yehuda Teichtal hat zum Solidaritätsgebet eingeladen. Er singt aus Psalm 121. Es geht um Solidarität mit Teichtal selbst. Zwei Männer hatten ihn 14 Tage zuvor auf der Straße bespuckt und auf Arabisch beleidigt. In der ersten Reihe betet Außenminister Heiko Maas mit.
Wir stehen hier zusammen, und zwar auch im übertragenen Sinne, weil das, was vor zwei Wochen Rabbi Teichtal widerfahren ist, so unglaublich und so unerträglich ist, dass ich nicht will, dass er damit alleine steht. Und er weiß, dass es ganz viele Menschen in Berlin und in Deutschland gibt, die an seiner Seite stehen.
Vor und nach dem Gebet wird über anderes diskutiert. Zum Beispiel über zwei Artikel im Spiegel, die am 13. Juli und am 3. August erschienen. Darin geht es um die Lobbyarbeit des Nahostfriedensforums NAFO und der deutsch-jüdischen Werteinitiative beim Bundestag und bei der Bundesregierung. Die Autoren werfen den Vereinen aggressive Lobbymethoden vor. Sie spekulieren, der israelische Geheimdienst Mossad sei involviert, ohne Belege dafür zu liefern. Der Verdacht liegt nahe, die beiden Vereine gehörten zu den Frontorganisationen der israelischen Regierung in Berlin. Für den Antisemitismusbeauftragten der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Sigmund Königsberg, ist der Fall klar.
Es rekurriert auf das Bild, dass Juden die Medien beherrschen, dass Juden das Geld beherrschen, dass Juden die Regierung beherrschen. Es wird da insinuiert, diese Verschwörungsmythen, die über Juden kursieren. Und das ist dann auch schon antisemitisch.
Und was meint Elio Adler, Vorsitzender der Werteinitiative, in seiner Zahnarztpraxis in Berlin-Schmargendorf, wo sanfte Musik die Nerven beruhigt? Ihm wirft der Spiegel vor, er versuche mit Spenden von Mitgliedern seiner Organisation die Entscheidungen von Bundestagsabgeordneten zu beeinflussen.
Unser politisches Engagement ist nicht ein Luxusengagement, es ist für uns ein Überlebensthema. Es fühlt sich für uns existenziell bedrohlich an, wie sich die Gesellschaft in Deutschland entwickelt. Und wenn wir uns engagieren, dann machen wir das aus dem egoistischen Interesse, eine jüdische Zukunft in Deutschland zu haben. Das sollte aber auch das Mehrheitsinteresse sein der deutschen Mehrheitsgesellschaft.
Elio Adler sagt, bei den Spenden handle es sich um legale Wahlkampfspenden an Bundestagsabgeordnete, die die Werteinitiative unterstützen wolle. Sie seien steuerlich abzugsfähig. Beim Spiegel ist niemand zum Interview über die jüngsten Artikel bereit. Die Sprecherin des Verlags, Anja zum Hingst, verweist auf schriftliche Stellungnahmen. Nicht weit von Adlers Zahnarztpraxis klingeln wir bei Gabriela Hermer. Sie kocht gerade den Nachmittagskaffee. Hermer ist Jüdin und Redakteurin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Auch sie hatte Anlass, sich über den Spiegel aufzuregen. Anfang August erschien das Sonderheft Spiegelgeschichte zum Thema jüdisches Leben in Deutschland, die unbekannte Welt von nebenan. Unter dem Titel das Bild von zwei Juden mit Bärten und Hüten in orthodoxer Tracht. Ein Foto von 1928. Gabriela Hermer sieht hier zu viele Klischees versammelt. Sie veröffentlichte eine Reaktion auf Facebook, wo ihr Text fast 500 Mal geteilt wurde und 800 Likes bekam.
Liebe Spiegelredaktion, ich muss euch enttäuschen. Ich habe keine krumme Nase und keine Glubschaugen. Weder mein Vater noch meine Großväter trugen Schläfenlocken. Ich esse für mein Leben gern Schweinefleisch. Meine Tochter ist blond. Gestatten, die Unbekannte von nebenan. Jüdin.
Die Diagnose des Antisemitismusbeauftragten Sigmund Königsberg ist auch hier eindeutig. Er stimmt Hermer zu.
Wenn man jemand als fremd, als unbekannt stigmatisiert, dann erklärt man ihn auch nicht als Teil dieser Gesellschaft, obwohl jüdische Menschen seit jetzt 1700 Jahren in Deutschland leben. Hier bedient der Spiegel das Bild des Fremden und ist nicht Teil der deutschen Gesellschaft.
Sebastian Engelbrecht über jüdisches Leben in Berlin. Für die SPD war die Landtagswahl in Bremen besonders bitter. 70 Jahre lang hatte sie in dem kleinen Stadtstaat ununterbrochen regiert, zuletzt in einer Koalition mit den Grünen. Bei der Wahl wurde dann erstmals die CDU die stärkste Kraft in Bremen. Trotzdem wird die SPD auch jetzt wieder den Bürgermeister stellen. Denn SPD, Grüne und Linkspartei haben sich auf eine Koalition geeinigt. Für heute stand dann die Wahl des neuen Senats an. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Karl-Henry Lahmann im Bremer Rathaus. Herr Lahmann, steht denn das Wahlergebnis inzwischen?
Teilweise ja. Das für den neuen Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte, das steht schon fest. Der ist mit 2 Stimmen weniger als die Koalition Abgeordnete hat gewählt worden. Und gerade jetzt im Hintergrund höre ich ständig Applaus. Also es werden jetzt wohl die Detailergebnisse für die anderen Mitglieder des Senats verkündet. Der Applaus klingt so, als hätte auch das alles funktioniert.
2 Stimmen weniger als die Koalition Stimmen hat. Das ist durchaus erstmal eine kleine Schlappe. Insgesamt hat die Koalition 6 Stimmen Mehrheit, richtig?
Ja, hat sie. Die Bürgerschaft hat insgesamt 84 Abgeordnete, 49 davon in der Koalition versammelt, 47 hat Herr Bovenschulte gekriegt. Irgendjemand hat immer sein Mütchen zu kühlen. Ich denke mal, wenn er auf diese 45, die er gekriegt hat, dauerhaft bauen kann, dann ist das schon ganz ordentlich.
Koalitionen mit der Linkspartei sind ja bei den Sozialdemokraten, vor allem auch im Westen der Republik, eben auch nicht unumstritten. Wie stark waren denn da im Vorfeld schon die Diskussionen?
Also hier in Bremen gab es dort zu diesem Thema überhaupt gar keine Verwerfung. Für die SPD war vollkommen klar, nur Rot-Grün-Rot kann sie überhaupt an der Macht bleiben. Eine Koalition mit der CDU schied grundsätzlich aus. Das hatte der ehemalige Bürgermeister Carsten Zieling eine Woche vor der Wahl pompös verkündet. Und neben ihm standen auf der einen Seite die Landesvorsitzende und auf der anderen Seite der Fraktionsvorsitzende. Also da gab es überhaupt keine Chance, hinter wieder zurückzufallen. Und damit war klar, wenn die SPD nach diesem Wahlausgang im Rathaus bleiben will, dann geht das nur mit Grünen und Linken und entsprechend war das hier überhaupt kein Thema. Inzwischen wird das ja auch durchaus so ein bisschen als bundespolitischer Trend gesehen. Kürzlich hat sich Malu Dreyer geäußert und gerade heute Morgen sehr wuchtig in den Informationen am Morgen hier im Deutschlandfunk Karl Lauterbach, der ja immerhin SPD-Bundesvorsitzender werden will. Bremen gilt da also so ein bisschen als Testfall. Das aber ist, so beobachte ich es, allein eine Außenperspektive. Hier in der Innensicht sieht das ganz anders aus. Vorhin in der Debatte hat zum Beispiel der linken Abgeordnete Nelson Jansen sich explizit gegen diese Sichtweise gewandt.
Diese Koalition ist kein irgendwie interessanter Testballon. Sie ist auch kein Spielfeld für bundespolitische Koalitionsüberlegungen. Wir bilden die neue Koalition, weil sie die richtige politische Koalition und Konstellation für Bremen und Bremerhaven ist.
Und auch Andreas Bovenschulte sagt, angesprochen auf die Frage, ist das hier der Testfall, immer wieder Vorbildcharakter muss man sich erwerben durch gute Arbeit. Vorbildcharakter hat man nicht, indem man schon, bevor man anfängt, sagt, wir sind das Vorbild.
Der neue Bürgermeister, Sie haben den Namen schon mehrfach jetzt gesagt, Andreas Bovenschulte, den kennen außerhalb Bremens aber wohl nur die wenigsten. Was können Sie uns über den erzählen?
Na, den kennen nicht mal hier in Bremen so schrecklich viele Leute, nehme ich an, sondern nur politisch Interessierte. Andreas Bovenschulte gehört zu den Linken in der Partei. Er steht beispielsweise ganz explizit für Rekommunalisierung öffentlicher Dienstleistungen. Er war hier vor einigen Jahren schon mal SPD-Landesvorsitzender und galt durchaus als ehrgeizig. Und dann schien das Ende seiner Karriereleiter erreicht, weil der damalige Regierungschef Jens Bjørnsen, das ist also wirklich schon länger her, relativ fest im Sattel saß, dachte man, bis zu der Wahl. Jedenfalls hatte Bovenschulte für sich die Chance gesehen, im benachbarten Weihe, das ist eine kleine niedersächsische Nachbargemeinde von Bremen, Bürgermeister zu werden und verabschiedete sich hier aus der Bremer Landespolitik. Und vor ziemlich genau einem Jahr hat dann der inzwischen ehemalige Bürgermeister Carsten Sieling, der eben am 26. Mai dieses schlechte Ergebnis für die SPD eingefahren hat, Bovenschulte auf die Bürgerschaftsliste zurückgeholt. Und der wollte offenbar mit den hinteren Plätzen irgendwie nicht so richtig Vorlieb nehmen und hat kaum gewählt, angekündigt, dass er gegen den amtierenden Fraktionschef antreten will. Er wurde dann auch zum Fraktionschef. Will sagen, also wir haben es hier offenbar mit einem Machtpolitiker zu tun, der zum einen genau weiß, was er will und wohl auch ein ganz glückliches Händchen hat, das zu erreichen.
Was sind denn die größten Baustellen und Probleme für die neue Landesregierung?
Möglicherweise die eigenen Ambitionen. Diese Koalition hat eine 140-seitige Koalitionsvereinbarung geschlossen, in der steht so ziemlich alles, was man sich überhaupt nur von einem linken Bündnis vorstellen kann. Es gibt so verschiedene Hochrechnungen, die schwanken zwischen das, was dort an Geld gewissermaßen angedacht wird auszugeben, ist das 3- bis 5-fache dessen, was Bremen tatsächlich hat. Und Grünen-Landeschef Hermann Kuhn hat schon mal gesagt, die Haushaltsberatungen werden zweite Koalitionsverhandlungen. Will sagen, ich glaube, diese Koalition wird wirklich noch mal ins Schwitzen kommen, wenn sie ihren ersten Haushalt aufstellen müssen und entscheiden müssen, was machen wir nun und was lassen wir sein.
Karl-Henry Lahmann aus dem Bremer Rathaus, über eine etwas wackelige Leitung für die Tonqualität möchten wir uns entschuldigen. In den vermeintlich heiligen Krieg nach Syrien sind auch aus Deutschland hunderte Islamisten gezogen. Viele davon sitzen inzwischen in Gefängnissen im Nordosten Syriens und sollen früher oder später nach Deutschland zurückkehren. In Nordrhein-Westfalen bereitet sich jetzt die Justiz auf solche Rückkehrer vor, denn die Landesregierung will unbedingt vermeiden, dass die ehemaligen IS-Kämpfer andere Gefangene radikalisieren. Moritz Küpper berichtet.
Mustafa Däumusch geht in die Gefängnisbibliothek in der JVA Düsseldorf. Sein Kollege zeigt in eine Ecke.
Ganz hinten haben wir religiöse Bücher, Koran etc.
Der 40-jährige studierte Islamwissenschaftler trägt eine Brille, dunkle, lockige Haare, einen Spitzbart am Kinn. Seit gut 3 Jahren arbeitet Däumusch für die Justiz in Nordrhein-Westfalen, ist zuständig für das Projekt Prävention von Radikalisierung in nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalten. Diese bundesweit einmalige Einrichtung soll frühzeitig erkennen, wenn Gefangene sich radikalisieren. Und die Bibliothek ist für Däumusch und sein 4-köpfiges Team dabei durchaus wichtig.
Ja, wir schauen uns die Bücherei an und gucken halt, ob bestimmte Literatur dort liegt, die vielleicht problematisch sein könnte. Oder bei der Beschaffung von Neubüchern werden wir immer gefragt und in der Regel entsprechend um eine Einschätzung gebeten.
Aktuell sind rund 3.500 der insgesamt 16.500 Gefängnisinsassen in Nordrhein-Westfalen Muslime. In Düsseldorf sind es 209 von 800 Häftlingen. Eine Gruppe, mit denen JVA-Bedienstete häufig fremdeln. Daher gibt es Däumusch und sein Team. Er nickt. Sein Job beschreibt er häufig in einem Satz.
Wissensvermittlung, um Werte zu vermitteln. Das heißt, wir vermitteln den Bediensteten Wissen im Umgang mit den muslimischen Gefangenen. Ja, das ist adäquat, das ist okay, das gehört zur Religion. Das ist abweichend. Da fängt es an, problematisch zu werden.
frühzeitig erkennen, wann eine Radikalisierung droht. Laut Däumusch gibt es dafür identifizierbare Anzeichen. Wenn Häftlinge anfangen, sich zurückzuziehen, nicht mehr ansprechbar sein, die Autorität der JVA-Bediensteten in Frage stellen oder sich ein Gefangener plötzlich nicht mehr in sein Bett legen will, sondern sich zum Schlafen auf den Boden legt, um sich mit diesem Komfortverzicht auf die Bedingungen im Heiligen Krieg vorzubereiten.
Sich zum Beispiel von den anderen muslimischen Gefangenen distanziert, Rückzugtendenzen, Abschottungstendenzen, sich sehr stark mit islamistischer Literatur beschäftigt, ja, oder halt auch Briefe zum Beispiel schreibt, die vielleicht halt in diese Richtung gehen. Die können wir dann halt für die Bediensteten dekodieren und die Bediensteten können dann entsprechende Maßnahmen ergreifen.
Weiteres Beispiel: Der Häftling möchte keinen Fernseher mehr haben, weil dadurch der Teufel zu ihm spreche. Letztendlich müssen die Bediensteten wachsam sein, so Däumusch.
Nach Arbeitsschluss können die Gefangenen sich beim Umschluss treffen. Umschluss bedeutet halt, die schließen sich zu dritt in der Regel halt in einer Zelle ein. In diesem Bereich besteht zum Beispiel die Möglichkeit einer Radikalisierung oder einer Ideologisierung.
Die JVA-Angestellten sind daher von Däumusch und seinem Team so sensibilisiert worden, Veränderungen zu merken und diese zu melden. Denn in der JVA Remscheid stationiert, betreuen die Islamwissenschaftler alle 36 NRW-Gefängnisse, sind auf die Informationen aus den einzelnen Häusern angewiesen. Wenn es dringend ist, per Telefon, ansonsten per E-Mail. Darüber hinaus gibt es noch weitere Maßnahmen, so Däumusch.
Die Anstalt meldet sich bei uns, wir gehen in die Anstalt, schauen uns zum Beispiel, welche Maßnahmen, Bedarfe dort notwendig sind. Wenn es zum Beispiel darum geht, Demokratiebildungsseminare zu führen, wir führen auch Gefangenenseminare, wo es halt auch um Rechtsstaatlichkeit geht, wo es Demokratiebildung geht.
Bisher soll es in NRW-Gefängnissen nach offiziellen Angaben zwar keine Radikalisierung gegeben haben, doch die Behörden sind sensibilisiert, wollen vorbereitet sein. Auch wenn verstärkt Heimkehrer aus den Kriegsgebieten des IS zurückkehren, hier inhaftiert werden. Gerade im September stehen wieder eine Reihe von Prozessen im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Düsseldorf an. Das weiß auch NRW-Justizminister Peter Biesenbach von der CDU.
Na, im Augenblick haben wir eher eine Phase der Ruhe. Aber die kann morgen zu Ende sein. Und darum ist die Aufgabe nach wie vor wichtig. Und wir gehen mit aller Kraft daran auch heran, dafür zu sorgen, dass sie in unseren Gefängnissen niemand radikalisiert.
Denn, so der Minister, die Gefahr sei im Gefängnis besonders groß.
Menschen, die aber bei uns im Gefängnis sind, unterliegen immer einer Krise. Denn sie sind losgelöst von allen sozialen Kontakten. Sie müssen sich aber ein komplett neues Leben einstellen. Und hier versuchen wir in diesen Krisensituationen Hilfe anzubieten, durch Kommunikation mit unseren Mitarbeitern, durch begleitende Unterstützung mit Menschen, die ihnen psychologisch helfen, die ihnen religiös ein Stück zur Seite stehen.
Diese seriöse Seelsorge sei ein wichtiger Baustein, um den Spielraum für Islamisten zu verkleinern. Dabei helfen auch Imame, bei deren Auswahl wiederum Däumusch und sein Team helfen. In NRW darf zudem kein Imam zur Seelsorge in Haftanstalten, der nicht bereit ist, sich vom Verfassungsschutz durchleuchten zu lassen. Zudem wurden, nach Angaben des Justizministeriums, inzwischen schon über 3000 Bedienstete aus allen Berufsgruppen zum Thema Radikalisierung im Vollzug durch Däumusch und sein Team geschult. Letztendlich, so Däumusch, sei ihre Aufgabe einfach und gehe in zwei Richtungen.
Also wir sind sozusagen die Weltenvermittler, sage ich auch mal gerne. Also unsere Aufgabe ist es, zunächst natürlich halt die Bediensteten zu stärken, Handlungsstrategien zu entwickeln, aber gleichzeitig halt auch, dass der Gefangene dementsprechend auch die Möglichkeit bekommt, sich zu bewähren, zu resozialisieren und entsprechende Angebote zu schaffen, zum Beispiel Gruppenmaßnahmen, um abgeholt zu werden oder religiöse Betreuung. Ja? Und das sind Wertschätzungsperspektiven, die hier umgesetzt werden und ich glaube, das kommt ganz gut an.
Und damit geht unsere Sendung langsam aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich meine Kollegin Lena Sterz mit Campus und Karriere. Thema bei ihr unter anderem der Bildungsmonitor 2019. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.